und willkommen zu einer weiteren Folge in unserem Podcast Psych-In. Heute wollen wir uns einem, ich würde mal sagen, auch großen Thema widmen, das gerade in letzter Zeit auch wieder politisch stark in der Presse ist, was aber auch genauso gesellschaftlich relevant ist. Es geht um das Thema Geflüchtete. Durch Polen und Belarus ist das gerade, glaube ich, aktuell wieder in jedermanns Ohr. Seit 2015 haben wir ja auch einfach, glaube ich, sehr viel Erfahrung mit diesem Bereich im gesellschaftlichen Diskurs gemacht, aber wir haben einfach immer noch ein großes Thema hier und deshalb haben wir gedacht, vielleicht ist das auch etwas, wo Psychologinnen arbeiten oder auch gesucht werden und haben uns auf die Suche gemacht und eine tolle Gesprächspartnerin gefunden. In diesem Bereich, gerade wenn es um das Thema auch Krisenmanagement oder einfach Psychologin sein geht, kann man tatsächlich auch ohne therapeutische Zusatzausbildung arbeiten. Wir haben allerdings jetzt jemanden zu Gast, die auch diesen psychotherapeutischen Teil abdenkt und dadurch auch ein bisschen verschiedene Bausteine aus ihrem Berufsalltag mit uns teilen wird.
Heute haben wir Annika Huhn zu Gast. Annika kenne ich noch aus meinem Bachelorstudium und wir sind danach auch noch weiter in Kontakt geblieben. Und tatsächlich waren wir gar nicht im gleichen Semester, weil Annika noch zu den Diplom für mich Paradiesvögeln gehört, die da irgendwann mal was gemacht haben vor meiner Zeit. Genau, und Annika ist immer noch in Berlin und hat den Weg der psychologischen Psychotherapeutin eingeschlagen. Ist aber nicht ihre einzige berufliche Identität, sondern sie ist noch Psychologin in einer Gemeinschaftsunterkunft und hat noch einen Verein, wo es um das Thema Therapie für Geflüchtete geht. Und wie das alles zusammenpasst und was sie da alles macht, darüber wollen wir heute mit ihr sprechen. Herzlich willkommen, Annika.
Ja, hallo. Danke für die Einladung.
Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Und vielleicht können wir auch einfach direkt einsteigen. Mal ganz allgemein, du hast dich für den klinischen Weg entschieden, die psychologische Psychotherapie, und bist da auch jetzt gerade tätig. Und die anderen beiden Bereiche kommen dazu. Vielleicht kannst du so einen Mini-Überblick geben, wie sieht eigentlich so eine Woche von dir aus, was hat welche Anteile und wie koordinierst du alles? Und dann können wir vielleicht so in jeden Bereich mal reinluken, was du da eigentlich genau machst.
Ja, also grundsätzlich sieht gefühlt jede Woche anders aus. Aktuell ist es so, dass ich Montag und Mittwoch so meine Praxistage habe, wo ich meine festen Patienten und Patientinnen sehe. Dienstag und Donnerstag bin ich in der Gemeinschaftsunterkunft und ja, die Vereinsarbeit immer mal so dazwischen. Genau, das ist so gerade der grobe Wochenplan, würde ich sagen.
Hat sich das so ergeben? Also ist das einfach so gewachsen, dass die drei Themen, ich sage jetzt mal, fast gleichwertig so nebeneinander bestehen? Oder bist du mit irgendwas gestartet und hast dann nochmal was verändert?
Nee, also das ändert sich auch über den Verlauf der Zeit. Also es gab mal eine Zeit, da war die Vereinsarbeit super intensiv. Da würde ich fast sagen, hat das so in meiner Woche den größten Teil ausgemacht. Das war aber relativ auf ein paar Monate begrenzt zum Beispiel. Die Arbeit in der Gemeinschaftsunterkunft, das ist von meinem Stellenanteil her super wenig. Ich bin da nur 8,5 Stunden. Genau, deswegen also Mengen oder rein stundenmäßig sind meine TherapiepatientInnen da auf jeden Fall der größere Teil gerade. Aber das ist wirklich so, dass sich das ja gefühlt alle Viertel, halbe Jahre ändert, dass sich da so die Teile oder die Mengenanteile ändern. Und ich habe früher immer gedacht, das muss mal anders werden, da muss mehr Routine rein. Und dann habe ich aber gemerkt, nee, eigentlich mag ich das total gerne, dass jede Woche anders ist und dass es da so ja, immer viel los und immer viel Wechsel ist. Ich glaube, das passt eigentlich ganz gut zu mir.
Als Psychotherapeutin in der Praxis mit deinen Patienten, ich frage einfach mal quasi naiv drauf los, hast du sowas wie einen Fokus, also hast du hauptsächlich, weiß nicht, ähnliche Störungsbilder oder ein ähnliches Klientel sozusagen, was du da begleitest, oder ist das ein bunter Blumenstrauß, so wie ja die psychischen Störungsbilder und Krankheiten auch einfach sehr, sehr bunt sein können?
Ja, also ich bin tiefenpsychologisch fundiert, Therapeutin. Das ist so mein Schwerpunktverfahren. Und grundsätzlich, ich habe die Ausbildung für Erwachsene und für Kinder und Jugendliche gemacht. Also ich dürfte sozusagen alle Altersklassen behandeln. Aktuell arbeite ich nur mit Erwachsenen. Zum einen, weil ich gemerkt habe, dass es mir ein bisschen besser liegt. So, und ich fühle mich da gerade wohler. Und zum anderen gibt das mein aktueller Therapieraum auch nicht her. Ich bin da auch einfach räumlich etwas eingeschränkt. Das ist kein Raum, wo man Kinder behandeln könnte. Genau, und aber von den Störungsbildern, ich hatte witzigerweise mal eine Phase, wo ich nur Frauen in Behandlung hatte. Das hat sich dann aber auch wieder geändert. Aber so die Störungsbilder, würde ich sagen, decken schon einen großen Teil ab. Also ich habe jetzt niemanden so aus dem schizophrenen Feld, so da ist gerade niemand dabei. Ich glaube auch Sucht ist gerade nicht so. Genau, aber ansonsten, ich habe jetzt nicht so einen Schwerpunkt, dass ich sage, so ich fühle mich als, keine Ahnung, die Borderline-Koryphäe oder sowas. So ist es nicht.
Okay. Wie bist du zur Psychotherapie gekommen? Oder was war für dich so dieser Startpunkt, zu sagen, nach dem Studium, ich gehe in den Bereich Psychotherapie?
Ehrlich gesagt, wusste ich das schon sehr früh. Ich habe das tatsächlich entschieden, da war ich 16. Und seitdem habe ich das, also ja, einfach wirklich sehr, sehr geradeaus verfolgt, diesen Plan. Und ich fand das immer gut, weil ich habe natürlich immer gemerkt, Freunde, Freundinnen, die dann manchmal so Sinnkrisen hatten, wo soll es hingehen, was soll ich machen? Ich hatte das nie. Ich wusste das von Anfang an und das war ein sehr, sehr schwieriger, steiniger, beschwerlicher Weg und trotzdem habe ich aber immer wieder nur Bestätigung gespürt. Also sozusagen jeder neue Schritt hat mir immer wieder nur gezeigt, nee, das ist wirklich das, was ich machen will. Und also ich bin da irgendwie super dankbar, dass ich das so früh wusste und weil ich glaube auch, ich hätte diesen sehr schwierigen Weg, also ich glaube, es wäre mir schwerer gefallen, wenn ich immer wieder damit gehadert hätte. Genau, deswegen ja, ist das irgendwie schon sehr lange klar und fühlt sich schon seit sehr langer Zeit richtig an.
Richtig, ein ja. Zuhause. Und du hast gesagt, dass du quasi das tiefenpsychologische Haus gewählt hast. War das auch für dich von Anfang an klar?
Nee, gar nicht, weil also in Jena, wo ich studiert habe, sind wir sehr verhaltenstherapeutisch ausgebildet worden, wie das an...
Kann ich bestätigen?
Also das ist ja eigentlich an jeder deutschen Hochschule so gewesen. Ich kann jetzt nicht sagen, wie es jetzt aktuell ist, aber als ich studiert habe, also auch die klinischen Lehrstühle waren, glaube ich, nur ein einziger Psychoanalytiker, alle anderen waren mit VTlern besetzt. Und dadurch, und das sehe ich schon auch sehr kritisch, es wurde uns da schon immer auch so ein bisschen vermittelt, naja, die Psychoanalyse ist schon auch irgendwie großer Quatsch. Und wenn man da irgendwie 6, 7 Jahre das so im Studium aufsaugt, dann ja, glaubt man das häufig auch. Ich habe aber relativ bald gemerkt, dass die Verhaltenstherapie viele meiner Fragen nicht beantwortet. Also ich fand das immer ganz hilfreich und habe dann immer gedacht, naja, Aber ich habe irgendwie gemerkt, das geht mir nicht genug, also nicht weit genug. Und ich bin irgendwie immer mit so vielen Fragezeichen zurückgeblieben. Und deswegen war dann irgendwie klar, es kann für mich nicht die Verhaltenstherapie sein. Und dann bin ich eher wirklich so ein bisschen in die Tiefenpsychologie so, ja, mal gucken, was das jetzt ist. Und ich habe immer gesagt, ich habe mich so gefühlt wie Kolumbus und habe einen neuen Kontinent entdeckt, als ich dann von der Uni weg war an meinem Ausbildungsinstitut und plötzlich gemerkt habe, wow, es gibt so viel mehr als die Verhaltenstherapie und das ist so super spannend und da gibt es so viel zu entdecken und ich habe mich da einfach sehr schnell sehr heimisch gefühlt und habe jetzt auch das Gefühl, dass meine Fragezeichen beantwortet werden, besser als es vorher der Fall war.
Kannst du uns ein Beispiel für ein Fragezeichen geben?
Puh, das ist jetzt eine gute Frage. Das ist schon so lange her und ich arbeite jetzt schon so lange oder ich denke schon so lange tiefenpsychologisch, dass ich mich da gar nicht mehr so gut dran erinnern kann. Ich glaube, ich fand auf die, und das muss man ja sagen, das ist jetzt ja auch nicht mehr State of the Art der Verhaltenstherapie, aber so diese ganz klassischen, so dann üben wir jetzt mal ein Verhalten ein, ja, wo ich dann immer dachte, ne, so aber... Irgendwie, warum klappt es denn dann trotzdem so oft nicht? Und warum stehen wir uns denn dann trotzdem so oft im Weg? Und woher kommt das denn jetzt eigentlich so richtig? Und man muss ja sagen, die dritte, vierte, fünfte Welle der Verhaltenstherapie hat das ja jetzt auch schon einfach mit aufgenommen und man merkt da ja auch, dass sich da die Schulen auch immer mehr annähern. Ja, aber das war so damals mein Empfinden in der Uni, wo es, ich sag mal, noch dieses klassische kognitive, behavioristische Modell vermittelt wurde. Das ging mir einfach nicht weit genug.
Und hast du auch noch ein Beispiel für eine Antwort, die du gefunden hast, die du vielleicht gar nicht gesucht hast? Also was gefällt dir gerade besonders gut an dem Ansatz, mit dem du unterwegs bist?
Also ich kann tatsächlich einfach sehr, sehr viel mit dem Konzept des Unbewussten anfangen. Ich finde, das erklärt einfach schon sehr viel, dass wir einfach, ja, Konflikte, Strömungen, Dynamiken in uns tragen, die uns nicht so bewusst ja, auf dem Tablett liegen und dass die aber einen ganz, ganz großen Teil unserer Motivation, unserer Handlung, unserer Gefühlslage ausmachen, finde ich, macht für mich super viel Sinn.
Ja, ich habe gerade die ganze Zeit drüber nachgedacht, ja, das, was ich irgendwie noch als Brandmarke im Kopf habe, ist, dass die Verhaltenstherapie vor allem bei Phobien hervorragende Ergebnisse bringt und dass du mit der tiefen Psychologie nichts gegen Spinnen ausrichten kannst. Keine Ahnung, ob man das immer noch so sagen würde, aber das ist irgendwie so mein Lieblingsbeispiel aus diesem ganzen Schullernen, also Therapie, Schullernen aus der ja. Uni.
Also, das schreibe ich demnächst auf eins meiner Trainings. Entschuldigen Sie, aber hiermit können Sie nichts gegen Spinnen ausrichten.
Ja, aber ich finde tatsächlich, dass die ganzen Phobien ein schönes Beispiel sind, wie die Schulen so ineinander greifen, weil ich tatsächlich glaube, jemand, der, ich sage jetzt mal, wirklich so super gefangen in Angst ist, der, keine Ahnung, jeden zweiten Tag eine Panikattacke hat, da glaube ich, dass mein Arbeiten für die Person zu langsam geht, ja, dass da einfach der Symptomdruck super krass ist. Und wo ich glaube, wo es Sinn machen würde, irgendwie 25 Stunden VT erstmal zu machen, um diesen Symptomdruck rauszukriegen, um erstmal sozusagen Handwerkszeug zu haben, dass es nicht mehr täglich zu Panikattacken kommt. Und dann mit mir so ein bisschen mehr, ich sage jetzt in die Tiefe, es ist immer so ein bisschen plakativ, aber trotzdem dann nochmal so ein bisschen tiefer da einzusteigen. Da glaube ich einfach, können wir uns gut ergänzen.
Das finde ich total spannend, was du da gerade sagst, weil, also passiert das in der Praxis?
Also es ist so, an dem Institut, an dem ich ausgebildet wurde, gab es sowohl die verhaltenstherapeutische Ausbildung als auch die tiefenpsychologische Ausbildung, weswegen ich einfach Freundinnen, Kolleginnen aus beiden Feldern habe. Und ich schon manchmal, wenn ich irgendwie jemanden sehe, wo ich das Gefühl habe, ach, irgendwie, da würde eine Verhaltenstherapie gerade gut passen, die dann halt versuche, da hin zu überweisen sozusagen. Also ich sage, überweisen jetzt nicht mit diesem klassischen Überweisungszettel, sondern halt einfach dort anrufen, fragen, ist ein Platz frei und so weiter. Und ich bespreche schon manchmal mit Patienten, dass ich sage, so, das würde jetzt irgendwie erst Sinn machen, eine VT zu machen oder sowas. Aber nicht in so einem institutionalisierten Rahmen.
Ja, weil ich finde das nämlich einen total relevanten Punkt, einfach weil ich in meinem Umfeld festgestellt habe, dass Menschen, die nicht Psychologie studiert haben, eigentlich manchmal gar nicht wissen, dass es verschiedene Therapieformen gibt und dann ja oft auch, also durch die Platzknappheit, das nehmen, was im Zweifel zuerst kommt und manchmal gar nicht eine bewusste Auswahl treffen. Zumindest habe ich das im Bekanntenkreis erlebt. Und auch wenn ich dann mal nachgefragt habe, was für eine Therapie machst du denn? Erstmal tatsächlich erstaunen, dass es verschiedene Dinge sozusagen gibt. Und deshalb finde ich das schon mal, muss ich sagen, echt, also kritisch beziehungsweise einen spannenden Bereich, wo man halt reinschauen kann, was wissen oder wie wird sich das überhaupt ausgesucht, diese Bereiche auch von Patientenseite. Und der zweite, dann noch spannendere, wenn du jetzt sagst, hey, das kann auch ineinander greifen, wie das eigentlich praktisch gelegt wird oder ob da nicht noch total viel Potenzial drin ist.
Ja, bestimmt. Ja, ich merke das auch, wenn sich neue PatientInnen bei mir vorstellen und die sagen dann, ja, ich habe schon mal eine Therapie gemacht und wenn ich dann nachfrage, also eigentlich alle sagen eine Gesprächstherapie und das ist ganz spannend, weil das ist, glaube ich, so bei den Leuten, die nicht aus dem psychologischen Feld kommen, ist alles, was wir machen, Gesprächstherapie, was ja überhaupt nicht das ist, was wir machen. Also da gibt es so eine ganz große...
Aber man spricht miteinander.
miteinander, genau, das stimmt, ja. Aber also ich finde das auch, ich bin da auch immer wieder erstaunt, weil man muss ja schon sagen, teilweise gehen ja Therapien 2-3 Jahre und mir ist dann manchmal gar nicht klar, wie Patienten so da rausgehen können und gar nicht so richtig wissen können, was sie da eigentlich gemacht haben. Also so auch so die Idee von aufgeklärter Patient, Patientin sein. Ja, also wo ich mich auch frage, wird das nicht gut genug erklärt? Ist das Verfahren nicht transparent genug? Wird das nicht einfach nicht thematisiert? Oder gibt es da gar nicht so das Interesse, weil grundsätzlich geht es ja erstmal darum, es soll mir besser gehen, meine Symptome sollen weggehen, dass dann die Frage, was da jetzt konkret dahinter steht, gar nicht so relevant ist.
Wahrscheinlich auch gerade individuell, ne, wie viel Bedürfnis da ist, das zu hinterfragen oder zu verstehen. Ne? Also diesen Aufklärungsbereich. Und aus dem Körperlichen, finde ich, kann man sich es eher vorstellen. Also ich finde es zum Beispiel, dass ich beim Blut abnehme, ich will da gar nicht sehen. So, ne? Also je weniger ich sehe, desto besser. Und bei anderen Geschichten denke ich mir so, nee, ich will schon genau verstehen, was ihr da macht und warum ihr es macht und wie das Medikament wirkt. Und ne, also da habe ich dann diesen Detailanspruch auch. Also von daher vielleicht wirklich, also jetzt einfach, um es auf eine andere Ebene zu bringen, ne, das Körperliche auch einfach verschieden. Ne, von den Patienten oder Patientinnen.
Ja. Naja, und man muss ja einfach sagen, es ist so schwierig, einen Therapieplatz zu bekommen, dass manche auch einfach sagen, ist mir doch egal, was jetzt hier passiert, Hauptsache es passiert etwas. Und dass die, also viele Leute sich einfach nicht leisten können, also nicht finanziell, sondern einfach aufgrund ihrer psychischen Erkrankung und der Länge der Suchdauer, da jetzt noch groß nach einem spezifischen Verfahren zu gucken.
Wie ist denn nach deiner Erfahrung gerade die Suchdauer?
Ich kann das schwer sagen, weil ich immer wieder auch einfach Fälle habe, wo es super schnell geht, die einfach Glück haben. Ja? Also das muss man leider so sagen, das ist manchmal eine Glückssache. Ich erlebe das ja auch selber, dass ich Anfragen kriege und gerade wirklich irgendwie eine Therapie zu Ende gegangen ist und dann sage ich so, oh ja, bei mir ist tatsächlich gerade was frei und dann hat die Person genau eine Person, also nur mich angerufen und dann klappt es halt. Und dann gibt es ja aber trotzdem immer wieder Fälle, wo man hört, die suchen ein Jahr lang, ein halbes Jahr. Also ich finde das echt schwer zu sagen.
Mhm. Ja. Ich noch gedacht habe, um quasi eine Brücke zu schlagen, wo du gesagt hast, deine Herangehensweise, also deine Therapieform als Tiefenpsychologin kann langsam sein oder kann vielleicht auch manchmal zu langsam sein. Da musste ich ein bisschen schmunzeln, quasi in Bezug auf die zweite, das heißt die zweite, aber noch eine weitere Identität beruflich von dir, den Bereich Psychologin in der Gemeinschaftsunterkunft, weil da stelle ich mir total situativ, total direkt, total einfach sofort, dass es da vielleicht gar nicht um lange Verläufe geht, aber vielleicht kannst du einfach nochmal erzählen, was ist das für eine Gemeinschaftsunterkunft, was sind da so die Parameter und was ist da eigentlich deine Tätigkeit?
Ja, also ich bin dort angestellt einfach als Psychologin. Also ich bin da jetzt auch nicht als Psychotherapeutin. Das ist auch keine Psychotherapeutinnenstelle, sondern halt für, also kann man sozusagen auch nach einem einfach Masterabschluss Psychologie kann man so eine Stelle kriegen. Und die Unterkunft, in der ich bin, ist eine recht kleine. Also wir haben 108 Plätze. Das ist wirklich nicht viel. Also es gibt in Berlin auch 800 Plätze, 600 Plätze, so, also riesige, riesige Unterkünfte. Und das ist auch der Grund, warum mein Stellenanteil so klein ist, weil der wird immer an der Bettenzahl oder an der Bewohnendenzahl berechnet. Genau, und das ist wirklich ganz anders als die Psychotherapie, wie du schon gesagt hast. Also weil dort ist es so, dass ich teilweise mit den Leuten nur ein Gespräch habe oder vielleicht mal 3, 4, 5. Dort ist es auch so, dass ich ganz klar ja nicht psychotherapeutisch irgendwie an einer, keine Ahnung, Grunderkrankung arbeite, sondern es ist wirklich eher eine Art Krisenunterstützung, so würde ich das sagen, ja. Und das ist natürlich komplett anders als jetzt meine, also Langzeittherapie in der TP, also in meinem Therapieverfahren, sind ja schon eher so 3 Jahre, ja, wo man sich wöchentlich sieht. Und das ist komplett anders.
Kannst du dann noch mal so ein bisschen Einblick geben? Mir fällt das von außen relativ schwer. Was kann man denn in einer Krisensitzung tun? Also, oder welche Themen schlagen da bei dir auf? Weil in meinem Kopf ist, wenn ich an Therapie denke, genau das, was du gerade gesagt hast, einfach auch eine hohe Langfristigkeit. Ich habe vor 1, 2 Jahren allerdings auch ein größeres Projekt beruflich gemacht, wo wir uns mit Geflüchteten in Interviews unterhalten haben und auch so Unterkünfte besucht haben und schon einfach auch sehr viele Krisenthemen sozusagen aufgetaucht sind. Also ich kann mir vorstellen, dass es da einfach sehr viele Bereiche und Themen gibt, die da zentral sind, wo sich Menschen einfach Unterstützung wünschen. Und wenn du jetzt von einem oder auch mal 3, 4 Gesprächen gerade sozusagen gesprochen hast, also was kannst du tun oder kannst du uns ein Beispiel geben, was da bei dir aufschlägt?
Ja, also ich finde immer ganz wichtig, dass man sich vor Augen führt, dass das eine ganz, ganz vielfältige Gruppe ist. Also wir sagen immer so Geflüchtete und dann haben viele irgendwie Syrer, Afghanen im Kopf, aber das ist einfach eine total bunt gemischter Haufen an Menschen, an dem, was die mitbringen. Familien sind da, Alleinreisende sind da, Leute, die in ihrem Heimatland einen Hochschulabschluss hatten, Analphabeten, ja, Leute, die vor Krieg und Folter geflohen sind, genauso wie Leute, die einfach aufgrund von wirtschaftlichen Gründen geflohen sind. Und dann gibt es also wirklich von sehr, sehr, sehr psychisch erkrankt bis zu, ich sage jetzt mal das, was wir klassisch als Anpassungsstörung sehen, ja, also an den aktuellen Lebensumständen leidend, ja. Das ist eine riesen, riesen Bandbreite und deswegen ist auch jedes Gespräch gefühlt anders. Also das fängt an von, als jetzt zum Beispiel einfach die Situation in Afghanistan so super dramatisch wurde, das war für unsere afghanischen BewohnerInnen natürlich ganz, ganz schlimm. Also da kann es in einem Gespräch manchmal einfach nur darum gehen, einfach da zu sein, eine Stunde lang auszuhalten, dass da jemand weint, unglaubliche Angst um Angehörige hat, und sich das einfach anzuhören und da zu sein und zu sagen, ja, das ist richtig, richtig schlimm, was da gerade passiert und ich höre dir zu. So. Das kann aber auch manchmal sein, ein Familienvater mit super starken Schlafstörungen, der gerade zwischen Deutschkurs, Grundschule, Kita und ständigen Terminen bei der Ausländerbehörde, der einfach gerade keine Zeit und keinen Nerv für irgendwie eine Psychotherapie hat, wo es darum geht, ihn wirklich aufzuklären über Psychopharmaka, mit ihm zu gucken, dass er einen Platz beim Psychiater oder Psychiaterin kriegt und zu gucken, dass der irgendwie medikamentös versorgt wird, damit er zumindest mal wieder mehr als eine Stunde pro Nacht schläft. Das kann aber auch sein, 2 Leute, die in einem Zimmer leben, die nicht dieselbe Sprache sprechen und die totale Konflikte miteinander haben, weil der eine vielleicht mit Schlafstörungen nachts wach liegt und der andere hat vielleicht sogar schon einen Job und ist tagsüber laut und ja, dann irgendwie zu gucken, wie kann man da zusammenfinden, wie kann man da sein Ärger gut kommunizieren. Also das ist wirklich super vielfältig, was ich da mache. Ja.
Kommen die freiwillig zu dir sozusagen in die Stunden? Also können die das einfach nutzen, so wie eine Art Angebot? Oder ist es da, ja, ist es so eine Art Erwartungshaltung, dass wenn man da ist, das auch, also, ne, dass einem das quasi so angetragen wird? Oder ist es vielleicht sogar so, dass es einfach eine gewisse, ja, verpflichtende, obwohl das immer so negativ klingt, ne? Weil so meine ich das gar nicht, einfach so eine, das gehört mit dazu, wenn du hier bist, zack.
Ja, auch das würde ich sagen, ist ganz unterschiedlich. Also grundsätzlich ist es natürlich freiwillig, ja. Ich zwinge da niemanden. Manchmal gibt es natürlich Situationen, wo wir im Haus, also mit den Sozialarbeitenden und mit der Leitung, wir halt einfach entscheiden, es ist schon wichtig, dass ich mal mit der Person spreche. Also keine Ahnung. Bei so Kindeswohlgefährdungen oder sowas zum Beispiel, also wo es schon irgendwie wichtig ist, oder wenn uns auffällt, da ist wirklich psychisch ganz viel im Argen, wir wissen noch gar nicht, worum es geht, dass es da so ein bisschen, ich sag mal, verpflichtend ist, aber wenn die Person nicht kommt, wenn die sagt, das will ich auf keinen Fall, dann ist das so, ja, wir zwingen niemanden. Grundsätzlich ist auch das ganz unterschiedlich. Es gibt Leute, die sagen ganz klar, ich habe Bedarf, ich will gerne mit der sprechen, die auch häufiger kommen sozusagen. Dann schwankt das auch manchmal. Es gibt auch manchmal Leute, die sagen zu meinen sozialarbeitenden Kolleginnen, ach ja, mit der würde ich gerne mal sprechen. Und wenn sie dann bei mir sitzen, sagen sie, ach, ich habe ja eigentlich gar kein Problem. Weil ich glaube, auch das ist was, was man immer sehr in dem Lebenskontext sehen muss, in dem die gerade sind, die haben ein unglaubliches, also unglaublich viele Anforderungen im Alltag. Und dann kann es halt manchmal sein, dann fängt plötzlich doch ein Deutschkurs an, mit dem man irgendwie gar nicht mehr gerechnet hat. Und dann ist der Fokus plötzlich weg von, ich will jetzt mich irgendwie mit meiner Traurigkeit beschäftigen, zu, nee, ich will jetzt nur noch diesen Deutschkurs machen. Über die Probleme rede ich dann später wieder so. Genau, also. Und ja, manchmal, es kommt natürlich auch immer wieder vor, dass Gespräche vereinbart wurden, die dann nicht stattfinden, warum auch immer. Genau.
Da bin ich gerade auch so in der empathischen Vorstellung, dass es einfach der bunteste Blumenstrauß ist, den du vielleicht auch an Themen antreffen kannst. So. Mhm. Also von so, was du gesagt hast, so dieses, weiß ich nicht, vielleicht auch diese, weiß ich nicht, diese Motivation und dieses Gestalten wollen mit Deutschkurs, mit alle Behördengänge auf die Kette kriegen. Und das ist ja, also wenn ich überlege, Annika, wie wir in Spanien standen, ne, und nicht wussten, wie wir uns für so einen blöden Kurs immatrikulieren. Und da ging es um blödes Auslandssemester und nicht um unser Leben, ne? Also mhm. Unsere Zukunft. Also so, denke ich so, das, ne, also dieses Konstruktive, dieses Positive, dieses Motivierende, aber eben auch die ganz, ganz schlimmen Schicksale und Geschichten und Traumata und also ne, das hat so alles. Deswegen auch nochmal die Frage vielleicht, wie gehst du mit, ich sage jetzt einfach mal, mit der Belastung oder mit dieser Themenvielfalt und vielleicht auch dieser Themenschwere um, weil mir wird da einfach sehr schnell klamm ums Herz. So. Mm.
Ja, das stimmt. Ich kann, also du hast da auf jeden Fall recht. Ich persönlich bin froh, dass ich auch Psychotherapeutin bin, weil ich stelle mir das immer vor, wenn ich jetzt irgendwie, ja, wie gesagt, Masterabschluss in der Tasche und dann ist das mein erster Job. Das fände ich krass, weil das einfach ein Job ist, der einem wirklich abverlangt, ja, immer wieder sich damit auseinanderzusetzen, mit diesen unfairen Strukturen auch, ja, ich finde, das ist auch nochmal ganz wichtig, also das, was hier einfach ganz viel schief läuft, aber natürlich auch diese, ich sag mal, dieses große Leid, dass es einfach in manchen Regionen der Erde so schlimme Dinge passieren, die dann, ja, diese Menschen in ihren Geschichten mitbringen. Ja, ich kann jetzt gar nicht so richtig sagen, ich mache dann immer das und das, ja, oder dass ich so ein Ritual habe, keine Ahnung, irgendwie von der Arbeit nach Hause laufen und dann mir den Wind durch die Haare pusten lassen und dann geht es mir besser. Ich weiß nicht, vielleicht ist es was, wo man auch so reinwächst. Also das ist natürlich auch so, dass das was ist, was man irgendwie auch lernt mit der Zeit, das auszuhalten. Und ja, aber ich kann nicht sagen, dass das immer gleich gut geht. Ja, also ich habe ganz oft auch Zeiten, wo ich massiv frustriert bin, gerade wenn das so Situationen sind, wo man irgendwie sich, keine Ahnung, wo einem jemand auch ans Herz gewachsen ist und dann werden die Leute abgeschoben zum Beispiel oder dann kriegen die einen negativen Asylbescheid und man denkt sich so, wie kann das denn sein? Ja, gerade wenn man irgendwie vielleicht dann auch intensiver ein bisschen über die Lebensgeschichte gesprochen hat und man denkt sich so, wie kann man diesen Asylantrag ablehnen? Ja, oder halt also diese vielen kleinen Gemeinheiten, die diese Leute jeden Tag auch in Ämtern erleben. Oder auch wenn ich merke, also ich meine, wo ich fast jede Woche mit beschäftigt bin, ist die Tatsache, dass ich 8,5 Stunden in der Gemeinschaftsunterkunft bin. Ja, das ist einfach viel zu wenig. Und da immer wieder sich damit auseinanderzusetzen, wie frustriert, also das ist einfach ein Job, wo man ein super hohes Frustrationsgrenze braucht, glaube ich. Und da bin ich froh, dass ich, ja, wie gesagt, meine lange psychotherapeutische Ausbildung gemacht habe, da ja auch lange irgendwie Selbsterfahrung hatte und da mich so ein bisschen also stabil fühle, weil ich stelle mir das vor, wenn man das alles nicht hat und frisch in den Beruf einsteigt, dass das extrem fordernd ist.
Das Thema hat dich ja auch, glaube ich, weiter begleitet, beziehungsweise du bist noch in einem Verein aktiv. Kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen?
Ja, also der Verein ist eigentlich das, was mich zur Arbeit mit Geflüchteten gebracht hat. Der stand sozusagen am Beginn dieses beruflichen Weges, würde ich sagen. Ich habe meine Ausbildung gemacht und dann war, also 2015 war ja so in Berlin ganz, ganz groß die Situation am Landesamt für Gesundheit und Soziales, wo damals die Geflüchteten sich registrieren lassen mussten und dann kamen ja mit einem Schlag super, super viele Menschen. Ja? Und dann war das einfach dort wirklich dramatische Situation, dass dort unglaubliche Menschenmassen stundenlang, tagelang ausgeharrt haben, ohne Wasser, ohne Trinken, um dort ihre Asylanträge stellen zu können. Und das war in Berlin ein super großes Thema. Und überall ploppten Initiativen auf, keine Ahnung, Leute, die halt ja mit Wasser versorgen, mit Essen versorgen und so weiter. Und dann haben wir am Ausbildungsinstitut uns auch getroffen und haben überlegt, was können wir denn machen? Und das war am Anfang eine recht große Gruppe. Ich glaube, bei dem ersten Treffen waren 60, 70, 80 Leute oder so. Und nach relativ kurzer Zeit schrumpfte das irgendwie immer weiter zusammen. Und am Ende waren wir noch zu 8 und wir haben uns relativ schnell darauf verständigt, okay, wir könnten natürlich jetzt auch Essen und Trinken verteilen, aber wir können ja auch was mit unserem Beruf machen, mit unserem Handwerkszeug und könnten irgendwie gucken, ob wir psychotherapeutisch was anbieten können für die Leute, die da kommen, weil man weiß ja, viele bringen natürlich was mit, ja, also viele bringen traumatische Erfahrungen mit oder wie gesagt auch einfach die Erfahrung, die sie dann hier machen, jahrelange Perspektivlosigkeit, Hoffnungslosigkeit und so weiter. Genau, und dann war diese Idee geboren, dass wir also gerne irgendwie was Psychotherapeutisches anbieten wollen. Und das war dann gar nicht so einfach, das in den Rahmen zu bringen, weil wir waren ja alle noch in Ausbildung. Das heißt, wir durften jetzt nicht einfach anfangen zu therapieren, sondern es brauchte immer jemanden, der supervisorisch darauf guckt. So war das ja auch während der Ausbildung, dass es sozusagen immer die Fallverantwortung bei den Supervisoren oder Supervisorinnen lag. Also war uns klar, auch das wollen wir natürlich auch, wenn wir dann die Geflüchteten behandeln. Und es war klar, das können keine Langzeittherapien sein, weil die Leute ja überhaupt nicht wissen, wie lange sie hier sind. Ja, man kann da nicht 3 Jahre planen. Also haben wir gesagt, wir machen Kurzzeittherapien, 15 Sitzungen, um sozusagen irgendwie erstmal eine Grundstabilisierung zu erreichen, dass die Leute halt wieder, ich sag mal, insoweit stabil sind, dass sie diese ganzen Ämtertermine und all das, was sie hier in Berlin erwartet, ein bisschen besser angehen können. Genau, das war so die Idee. Und wir haben dann Spenden gesammelt und waren da wirklich sehr erfolgreich, unerwartet erfolgreich. Wir haben viel Geld einsammeln können, womit wir dann die Kosten für die Dolmetscherinnen und Dolmetscher, also das war sozusagen der Hauptpunkt, den wir damit bezahlt haben. Genau, und dann haben wir, also insgesamt glaube ich, dann 60 Geflüchtete therapiert im Rahmen dieses Projekts. Also therapiert klingt immer so dramatisch groß, ja, da kommt ja immer dann gleich auch so ein Heilungsgedanke, ja, dann ist man plötzlich geheilt. So darf man sich das natürlich nicht vorstellen, weil es wirklich ganz klar um eine Stabilisierung ging. Also es war eine Kurzzeittherapie mit dem Gedanken der Stabilisierung. Genau. Ja, und wie gesagt, diesen Verein zu gründen war super spannend, war eine sehr verrückte Zeit, war eine sehr arbeitsintensive Zeit und das war für mich so der Beginn, warum ich dann auch immer wieder beruflich sozusagen in der Arbeit mit Geflüchteten Angebote bekommen habe. Ja? Und auch nur dadurch bin ich jetzt zum Beispiel zur aktuellen Stelle in der Gemeinschaftsunterkunft gekommen. Also da ist sozusagen, aus dem Ehrenamt ist da sozusagen dann mehr entstanden. Ja.
Gibt es denn den Verein noch? Tut ihr aktuell noch was?
Genau, ja, also es gibt uns noch. Wir sind gerade wieder so ein bisschen am Umstrukturieren, weil inzwischen haben wir natürlich alle unsere Approbation gemacht. Wir sind nicht mehr so irgendwie jeden Tag auf einem Haufen in unserem Ausbildungsinstitut. Das erschwert sehr vieles, weil wir halt auch unterschiedliche Jobs haben und das einfach zeitlich gar nicht mehr so möglich ist wie früher. Was wir aktuell machen, ist, dass wir also weil einige von uns sind zum Beispiel in eine Praxis gegangen und dass wir da die Dolmetscherkosten weiterfinanzieren. Und was wir auch aktuell machen, wir sind gerade mit dem Bus of Resources unterwegs. Das ist so ein Projekt, die haben sich zur Aufgabe gemacht, Projekte aus der Berliner Innenstadt eigentlich nach Brandenburg zu bringen, zu den Unterkünften, die da gar keinen Zugang zu haben. Also das sind wir halt als psychosoziales Projekt, aber auch Demokratieprojekte oder rechtliche Beratung. Und da war die Idee, alle zusammen in den Bus und dann nach Brandenburg. Genau, deswegen Bus of Resources.
Corona ja, da kam, hat es unmöglich gemacht.
Genau, Corona hat das unmöglich gemacht. Wir reisen jetzt alle getrennt mit der S-Bahn nur zum Berliner Stadtrand. Aber zumindest das. Wow. Also das ist jetzt so das, was der Verein viel macht. Und was ich mir für die Zukunft wünsche, ich würde gerne so ein bisschen mehr in Richtung Weiterbildung und Ausbildung gehen, weil ich das ganz wichtig finde, dass junge PsychotherapeutInnen auch das irgendwie mitkriegen, Arbeit mit Geflüchteten, dass man sich das zutrauen kann, dass man das vielleicht als ja, ganz normal ansieht, dass da halt nicht immer nur deutsche Patienten vor einem sitzen können, sondern halt auch Leute aus anderen Kulturen und da so ein bisschen eine Offenheit und sowas direkt im Ausbildungskontext zu vermitteln, das würde ich gerne noch so im Rahmen des Vereins umsetzen.
Das nehme ich als bezauberndes Schlusswort, liebe Annika. Vielen Dank für das Gespräch, für deine Zeit und für alles, was du mit uns geteilt hast. Danke dir.
Ja, sehr gerne.
Annika hat zum Ende hin etwas gesagt, was bei mir sehr nachgehallt hat, und zwar ihren Wunsch, dass wir das Thema Arbeit mit Geflüchteten, was darin, ja, was da alles so dranhängt an Kultur, an Sprache, an vielleicht auch Prägung, dass sie das so gerne auch in die Ausbildung, also in die therapeutische Ausbildung schon mit einflechten würde. Und für mich hat das sofort sich abstrahiert und gar nicht nur so sehr auf das Geflüchteten-Thema bezogen, sondern einfach für jegliche internationale, interkulturelle Aspekte. Und das ist, glaube ich, für die Therapie nochmal ganz besonders, weil es da wirklich um diese Öffnung auch geht, wichtig ist und zentral, aber letztendlich in jedem Bereich, ne? Immer da, wo verschiedene Kulturen zusammenkommen, hat das einfach einen großen Einfluss. Und deswegen fand ich das einfach gerade nochmal sehr, sehr schön, dass sie diesen Punkt noch geteilt hat.
Ja, ich fand es auf jeden Fall auch toll, einfach auch ein schöner Wunsch zum Abschluss von ihrer Seite und sehr relevant. Ich bin mental so ein bisschen hängen geblieben heute auf dem Thema dieser verschiedenen Therapieformen und wie sie ineinander greifen, weil ich habe nochmal für mich festgestellt, dass ich im Studium noch weiß, wenn wir zum Beispiel PraktikerInnen da hatten, die uns ein bisschen was aus ihrem Therapiealltag erzählt hat, dass es einige damals schon gab, die mehrere Ausbildungen hatten, also dann eine Kombination aus Verhaltenstherapie und systemischer etc. Und es hatte immer aber auch was mit Anerkennung und Kassenleistungen zu tun. Und irgendwie habe ich aber gemerkt, dass in meinem Kopf es einfach eine ganz klare Trennung gibt. Wahrscheinlich auch einfach, weil das was mit Kassen sitzen und einfach der Erstattung durch die Krankenkassen zu tun hat. Und ich mir vorher tatsächlich noch nicht so viele Gedanken darüber gemacht habe, dass das einfach auch ganz anders, also auch sehr offiziell ineinander greifen könnte, im Sinne von, man startet in der einen und vielleicht auch bei einer bestimmten Therapeutin mit der einen Form und geht dann zu jemand anders. Und dass es nicht so sein muss, dass jeder Therapeut am Ende die drei Ausbildungen hat, aber dass dieses ganze Therapiesystem vielleicht etwas fluider sein könnte, als es vielleicht zum Teil jetzt ist. Das fand ich einen schönen Denkanstoß von ihr.
Danke, dass ihr heute wieder dabei wart. Wir hoffen, ihr fandet die Folge genauso interessant wie wir. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, freuen wir uns sehr über eine Bewertung in eurem jeweiligen Podcast-Player. Ihr könnt uns auch gerne einen Kommentar auf Instagram hinterlassen und uns mitteilen, welchen Berufsbereich ihr für eine der nächsten Folgen spannend findet. Wir freuen uns, von euch zu hören.
Und uns hört ihr wieder in 2 Wochen mit der nächsten spannenden Folge.